Trageerschöpfung und was ich dagegen tun kann. Habt ihr Symptome der Trageermüdung bei euren Pferden festgestellt, solltet ihr beginnen, etwas zu verändern. Im heutigen Podcast möchten wir euch Anregungen geben, was ihr tun könnt, um eine bereits bestehende Trageermüdung zu verbessern oder auch sie erst gar nicht entstehen zu lassen. Vorab sei gesagt, dass es kein allgemeingültiges Rezept gibt. Genauso facettenreich und individuell sich die Trageerschöpfung bei den unterschiedlichen Pferden darstellt, genauso individuell ist der Weg hinaus. An dieser Stelle möchte ich kurz die wichtigsten Kernpunkte nochmal zusammenfassen, wie ihr eine Trageermüdung erkennen könnt. Erstens. Angespannte Maulpartie mit zusammengepresstem Kiefer und hochgezogenen Nüstern. Zweitens, abwesender Blick, seltenes Blinzeln. Drittens, prominent wirkender Unterhals bei fehlender Oberhalsmuskulatur. Viertens, Axthieb. Fünftens, Kuhlen hinterm Widerrist. Sechstens, kurze Oberlinie im Vergleich zu verlängerter Unterlinie. Siebtens, nach vorne verlagerter Schwerpunkt mit rückständigen Vorderbeinen und hypertrophierter Oberarm- und Schultermuskulatur sowie vorstehender Brust. Achtens, sichtbare Rippenpartie und hängender Bauch. Neuntens, scheinbar überbaut, möglicherweise Hunters Bumps mit deutlicher Kuhle im Bereich der Lendenwirbelsäule. Zehntens, sehr feste Kruppenmuskulatur. Elftens, die großen Gelenke der Hinterhand sind offen und überstreckt, werden oft nach hinten heraus oder aber auch unter den Körper gestellt. Zwölftens, hypertrophe Sitzbeinmuskulatur und hypotrophe seitliche Oberschenkelmuskulatur. Dreizehntens, nicht korrigierbare Huffehlstellungen, wie zum Beispiel untergeschobene Trachten an den Hinterhufen mit einer relativ langen Zehe oder auch andere Fehlstellungen. 14. Abwehrverhalten bei Annäherung oder Anfassen im Bereich der verspannten Muskelpartien, wobei Abwehr neben einem Schnappen auch schon ein Wegdrehen des Kopfes sein kann. Wenn ihr einige dieser Punkte mit Ja beantworten könnt, dann seid ihr hier heute auf jeden Fall richtig im Podcast. Da es nicht nur auf das, was sind sinnvolle Übungen ankommt, sondern ebenso auf, wie werden diese Übungen ausgeführt, ist es immer ratsam, sich eine erfahrene Trainerin oder Trainer an die Seite zu holen. Auch die Haltung und Fütterung sollten kritisch hinterfragt werden. Denn wie wir in dem vorherigen Podcast zu den Symptomen der Trageerschöpfung schon erwähnt haben, ist die Trageerschöpfung nicht nur durch inkorrektes Reiten verursacht. Oft ist es eben eine Kombination aus Haltungsmängeln und einem nicht pferdegerechten Training. Eine Haltung, die möglichst viel freie Bewegung zulässt und Sozialkontakte mit anderen Pferden sowie ausreichendem Rauffutterangebot, ist sicher optimal. Denn gerade das freie Bewegen ohne den Menschen, das Spielen mit anderen Pferden, das oft mit Toben und Bocken verbunden ist, macht sehr viel aus für die psychische und physische Gesunderhaltung unserer vierbeinigen Partner. Für das Training ist es wichtig, mit einer Trainerin oder einem Trainer zusammenzuarbeiten, die tiefgehende Kenntnisse zur Anatomie und Bewegungsmechanik der Pferde besitzen, sowie viel Erfahrung im Pferdetraining mitbringen. Ja, das Schwierige ist häufig, sich von alten Gewohnheiten zu trennen und neue Wege für sein Pferd zu beschreiten, bei denen man eventuell und leider auch häufig oft seine eigenen Ziele zurückschrauben und vor allem hinterfragen muss.
Ja, vielen Dank, liebe Charlotte, für die Einleitung. Puh, dein letzter Satz zeigt gleich das Schwierigste bei diesem ganzen Projekt, wenn man denn so ein Pferd mit Trageermüdung besitzt oder damit umgeht. Kann ja auch ein Reitbeteiligungspferd sein. Also, weil man ist ja eigentlich, man hat irgendwie gelernt, wie man mit den Pferden umgeht, wie man sie reitet, was man tut, was man nicht tut und so weiter. Und dann stehe ich da, mein Pferd hat vielleicht die ein oder andere oder das ein oder andere Anzeichen so einer Trageermüdung. Ja, was mache ich dann? Ich kann ja im Grunde nicht gleich mein ganzes Trainingskonzept in Frage stellen. Das ist ja schon schwierig, oder? Ich könnte ja vielleicht zunächst mal im Kleinen anfangen und schauen, wie steht es denn um die Psyche meines Pferdes. Das wäre doch mal ein guter Einstieg. Weil im Grunde sind ja diese körperlichen Symptome, wenn ich ein Pferd habe, was psychisch gar nicht in der Lage ist, mit mir zusammenzuarbeiten, ja, dann kann ich da auch im Grunde nicht so viel machen. Du hast so schön gesagt, warte mal, in der Einleitung, dass es nicht nur darauf ankommt, was sind sinnvolle Übungen, sondern wie werden sie ausgeführt. Aber im Grunde kommt es vor den Übungen ja auch noch darauf an, wie geht das Pferd in die Übung rein, also mit was für einem Mindset, sage ich mal. Oder? Weil wenn ich da nicht so eine Grundentspanntheit schon habe, bevor ich mit irgendeiner Übung anfange, dann brauche ich meines Erachtens gar nicht erst anfangen.
Ja, aber damit hast du ja eigentlich schon die Antwort gegeben, ne? Also ich denke, natürlich muss man sein gesamtes Management und Training in Frage stellen, weil auch die psychische Komponente während des Trainings ist ja trainingsbedingt. Also klar, Haltung spielt auch eine große Rolle. Und jetzt, wenn man zu wenig Bewegungsmöglichkeiten und Sozialkontakte seinem Pferd bietet, kann das natürlich auch zu Deprivationen, Verhaltensauffälligkeiten führen, was sich aufs Training auswirkt, oder? Aber oft hat das Training selber, wie es ja leider, muss man sagen, heutzutage praktiziert wird. Es gibt sicher viele fähige Trainer, ich kenne auch viele sehr gute Kollegen, aber ich glaube, für den Freizeitreiter, Amateurreiter ist es oft schwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich sehe auch ganz, ganz häufig, gerade wenn man in anderen Stellen unterwegs ist, Unterricht, der einfach nicht an der Natur des Pferdes orientiert ist. Weder von dem Lernverhalten des Pferdes, also weder darauf eingeht, noch sinnvolle Übungen beinhaltet. Insofern denke ich, sollte man schon sein Training stark hinterfragen, wenn man ein Pferd hat, was nicht gut dasteht und ja.
Ja, aber genau das kann ja dann auch genau zum Problem werden, wenn ich was ändern will. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe genau so trainierte Pferde, die überhaupt nicht auf Basis von meinetwegen jetzt der Lerntheorie ausgebildet worden sind, dann sind die ja im Grunde, ich spreche da aus Erfahrung, wirklich traumatisiert. Also weil meines Erachtens hat wirklich die Psyche einen größeren Einfluss, als wir denken. Und wenn ich mit so einem traumatisierten Pferd, da kann ich handwerklich so gutes Training machen, wie ich möchte, wenn das vom Kopf nicht mitmacht, kann ich es im Grunde vergessen. Und das, darauf will ich so ein bisschen hinaus, ist auch meine Erfahrung. Ich habe ja so ein Pferd aus genau so einem Reitschulbetrieb. Und da war es am Anfang gar nicht möglich, überhaupt an Training zu denken, weil sobald du mit irgendwas ankamst, was auch nur nach Training gerochen hat, hat dieses Pferd ist einfach ausgestiegen und hat nicht mehr mitgemacht. Und da hat es brutal viel gebracht, am Anfang eigentlich nur dem Pferd zu vermitteln, erstens, dass es gehört wird, zweitens, dass es das Recht hat, Nein zu sagen. Und das hat es einem ja auch erstmal nicht geglaubt. Das hat fürchterlich viel Zeit gekostet, bis es gemerkt hat, okay, ich habe einen Einfluss darauf, was hier passiert. Und ich kann mitmachen und ich kann aber auch nicht mitmachen und es passiert nichts Schlimmes. Und allein das hat schon einige Symptome von dieser Trageerschöpfung eigentlich verbessert. Dass zum Beispiel manche Muskeln dann lockerer gelassen haben. Verstehst du, was ich meine?
Auf jeden Fall. Aber, Anna, weißt du, was du gemacht hast? Du hast genau das gemacht. Du hast dieses Pferd komplett aus seiner alten Trainingssituation herausgenommen.
Stimmt. Ja, stimmt.
Genau, das heißt, das Training dieses Pferdes ist komplett umgestellt worden. Und allein eben durch diesen Besitzerwechsel natürlich, weil der aus diesem Reitstall rauskam. Weil sonst hätte sich sicher nichts verändert, wenn sich an dem Training nichts geändert hätte. Weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich. Aber ich habe ihn ja nicht nur aus dem Training komplett rausgenommen, weil am Anfang wollte ich weiter trainieren und dachte, oh cool, jetzt ist er bei mir, ich bin gut, ich hab's drauf, so ein bisschen überheblich. Und es hat einfach gar nicht funktioniert, weil er nicht mitgemacht hat. Weißt du, erst als ich gar nicht mehr trainiert habe sozusagen, sondern nur noch auf so einen Verbindungsaufbau eigentlich aus war, also meine Ansprüche auf minus 20 runtergeschraubt habe, erst dann war da irgendeine Zugänglichkeit mal zu vermuten, dass ich überhaupt daran kam.
Das ist ja bei fast allen diesen Pferden so, aber eben um da hinzukommen, muss man die aus der bisherigen Trainingssituation rausnehmen.
Stimmt, ja, das stimmt. Aber dann sollte...
Entschuldigung?
Aber dann, wenn man sie rausgenommen hat, sollte man nicht gleich mit der nächsten Trainingssituation starten.
Nee, genau, das stimmt.
Vielleicht erst so mal ein bisschen Zugang zu der mentalen Ebene bekommen. Vielleicht kann man es so sagen.
Ja, das sehe ich ganz genau so. Okay. Und habe auch die Erfahrung gemacht, ohne das ist das physische Training ja auch oft nicht sinnvoll. Genau wie du sagst eigentlich. Ja,
genau.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein Besitzer von so einem Pferd bist und das Pferd nicht verkaufst, das ist ja eigentlich viel schwieriger, wie wenn jetzt du das Pferd rauskaufst, weil du sowieso einen anderen Zugang hast. Da musst du dich ja jetzt nicht ändern, oder? Aber wenn du jetzt Besitzer eines Pferdes bist und jetzt diese Symptome erkannt hast, das ist, denke ich, dieses Schwierige. Da musst du dich als Besitzer ja mal um 180 Grad drehen.
Stimmt, ja.
Zu dem, was du die letzten, weiß ich nicht, vielleicht 10 Jahre gemacht hast.
Ja, das ist wirklich das Schwierigere. Und vor allem finde ich, wenn du so ein trageerschöpftes Pferd hast und du bist ein Besitzer, der gerne reitet und immer gerne geritten bist, und jetzt heißt es ja erstmal vielleicht nicht unbedingt mehr mit Reitergewicht trainieren, weil das Pferd sich selber kaum tragen kann. Und dann musst du anfangen, Bodenarbeit zu lernen. Du musst lernen, wie geht korrektes Longieren, wie geht vielleicht eine korrekte Handarbeit und so weiter. Das ist ja total facettenreich. Das ist erstens anstrengend und zweitens, vielleicht hast du da überhaupt keine Lust drauf, weil du bist ein Reiter. Das ist schon eine Herausforderung, denke ich, die man durchaus annehmen sollte. Das sage ich gleich dazu, weil wenn man es dann, da muss man dann seinen Anspruch runterfahren, hast du ja in deiner Einleitung auch gesagt. Und man muss ihn wahrscheinlich auf null runterfahren und sich dann ganz langsam Wissen aufbauen und Handwerkszeug aufbauen für so ein Bodenarbeitstraining meinetwegen. Aber wenn man das gemacht hat, bekommt man es ja tausendfach zurück dann von den Pferden, oder?
Ja, man muss sich halt immer fragen, wenn man ein eigenes Pferd hat. Und die meisten setze ich jetzt mal voraus, dass sie ihr Pferd lieben, alles für ihr Pferd tun würden. Und ja, auch wirklich tun, wenn man zum Teil sieht, was die Leute da ausgeben für ihre Pferde, auch finanziell, ist, glaube ich, der Wille, dass es dem Pferd gut geht, schon da. Was, denke ich, oft fehlt, ist das Wissen und die Bequemlichkeit, in diesen alten Gewohnheiten festzuhalten. Ich glaube sogar, unterbewusst sehen viele schon die Probleme und sehen vielleicht, im Vergleich zu anderen Pferden sieht der Hals aber von meinem Pferd ziemlich dünn aus im oberen Bereich oder sowas. Aber ich glaube, der Schritt ist schwierig dahin, dass als Ursache eigentlich des eigenen Verhaltens zu werten. Also mal angenommen, ich besitze ein Pferd jetzt schon mehrere Jahre, dann ist das ja schon meine Handschrift auch, wie das Pferd dasteht, oder? Zumal, wenn ich das Pferd in jungen Jahren gekauft habe und jetzt kein Korrekturpferd oder verdorbenes Pferd habe, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber und das ist, glaube ich, dann schwierig, sich das erstmal einzugestehen, dass da nicht alles optimal läuft. Und dann den Schritt zu machen, sich zu ändern. Aber ich denke eben aus Liebe zu dem Pferd, und die meisten sehen das, gerade Freizeitreiter sehen das Pferd ja auch als Partner.
Ja.
Und ich wiederhole mich und liebe ihr Pferd. Und deshalb denke ich, wenn die Hintergründe bewusst werden, also auch zu was für Problemen so eine Trageerschöpfung ist, ja nicht nur, dass es nicht schön aussieht und nicht harmonisch aussieht, das führt ja auch, du hattest das ja im letzten Podcast schon angedeutet, echt zu Erkrankungen wie zum Beispiel Hustenproblemen, die nicht gelöst werden können, einfach weil der cervicothorakale Übergang so abgesackt ist und der Thorax abgesackt ist und die Lunge so in dieser, ja, nicht mehr die komplette Bandbreite beim Ein- und Ausatmen hat, oder?
Ja, ja. Und das Zwerchfell so in Einatmenhaltung verspannt ist, fixiert ist.
Genau, genau. Ja. Und auch Lahmheiten, viele Lahmheiten, die Tierärzte nie zu fassen kriegen, dauernde Sehnenprobleme oder auch Lahmheiten, wo du gar nichts siehst. Das ist, glaube ich, auch als Zügellahmheit manchmal bekannt, obwohl das auch nochmal was anderes ist. Aber das sind so undefinierbare Lahmheiten. Das heißt, es sind wirklich manifeste Probleme und Tierarztkosten, die der liebende Pferdebesitzer natürlich bezahlt, die aber eventuell vermeidbar wären, wäre das Pferd nicht in der Trageerschöpfung, oder?
Hm, sehe ich ganz genauso. Lohnt sich ja absolut, sich da damit auseinanderzusetzen. Auch wenn genau, es schwierig ist. Ja, absolut. Ja, was kann man eigentlich machen? Vielleicht können wir uns darüber mal unterhalten, oder?
Ja, es ist ja ganz eben, ich sagte ja auch schon, das ist halt echt schwierig, da so eine Patentanleitung, Montag machst du das, Dienstag machst du das, Mittwoch machst du das und in 6 Wochen ist alles behoben. Das geht halt nicht. Aber es kann total vielseitig und es kann ja auch viel Spaß machen, oder? Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt gar nicht formgebend erstmal tätig zu sein, sondern vielleicht einfach erstmal Spaziergänge, wo das Pferd vielleicht mal klettern muss, wo das über unebene Böden gehen muss. Mit solchen Sachen kann man zum Beispiel mal beginnen.
Ja, spannend. Da habe ich auch gerade dran gedacht, dass du dieses ganze propriozeptive System mal in Gang bringst, dass das wieder was wahrnimmt.
Genau. Ja.
Das ist wirklich gut. Und dann, es ist ja auch, Arbeit vom Boden ist ja auch so facettenreich eigentlich. Du kannst, komme ich wieder, Wippentraining, ja? Super.
Ja.
Kannst du mit trageerschöpften Pferden, finde ich, eine super Sache, da einzusteigen. Und das macht auch furchtbar viel Spaß, wenn man das kleinschrittig aufbaut. Und darauf, man muss halt, das hast du in deiner Einleitung auch gesagt, dass es nicht nur darauf ankommt, was man macht, sondern wie man es macht. Und das ist da natürlich auch so eine Sache. Klar, du kannst ein Pferd auf die Wippe stellen und gucken, wie sich die Wippe bewegt und dich freuen. Aber das ist natürlich, man sollte da schon jemanden haben, der einem sagt, worauf es ankommt und wie die Biomechanik ist, wie sich das Pferd da oben bewegen sollte, damit es gesundheitsfördernd ist und nicht gesundheitsschädlich. Weil du kannst es natürlich auch in die Trageerschöpfung weiter reinwippen, wenn du da nicht achtsam bist.
Wenn ich da nochmal einhaken darf, da ist wahrscheinlich auch die mentale Einstellung wieder entscheidend, weil ich sehe das oft, wenn ich so unterwegs bin und Leuten ein bisschen zuschaue, dass man die Pferde oft ein bisschen dazu nötigt, Sachen zu machen. Und das kann bei der Wippe wahrscheinlich auch schnell passieren, dass, wenn man da die falsche Trainingstechnik hat, das Pferd zwar auf die Wippe geht, aber das Mindset ist da ja auch wieder entscheidend. Geht das aus, ich nenne es jetzt mal Zwang, auf die Wippe? Oder geht das freiwillig, positiv verstärkt oder zumindest mit einem positiven Mindset auf die Wippe?
Stimmt, ja. Ja, und dementsprechend wird sich dann auch auf der Wippe verhalten. Gell? Mhm. Das ist, weil wenn es weiß, es muss jetzt irgendwie da oben wippen, dann machen die das, die machen das auch alle. Aber dann ist es halt genau so, dass dann dieser cervicothorakale Übergang abgesackt bleibt, die einfach ihren Hals benutzen und da irgendwie die Wippe in Bewegung setzen.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und so angespannt sind eigentlich dabei.
Genau. Ja, aber nichtsdestotrotz ein super Training. Aber und so ist es, das wollte ich damit eigentlich nur sagen, so facettenreich. Ne? Man kann ja auch Balancepads benutzen.
Aber alles eben ganz lustig. Mhm. Ich war neulich auf einer Fortbildung von der École de Jeté mit Sabine Mosen. Ich hoffe, Sabine, ich darf dich hier erwähnen. Und da hat eben die Sabine gesagt, Hängerfahren ist eigentlich auch voll das gute Balance-Training.
Stimmt.
Genau, dachte ich auch. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und da dachte ich jetzt gerade dran, weil da ist es ja auch entscheidend, wie bringst du deinen Pferden bei, in den Hänger zu gehen. Und viele, viele Leute bringen das ja mit extrem viel Druck bei. Und die wenigsten mit viel Zeit und den Hänger wirklich so ein bisschen zum Happy Place machen, oder? Mhm. Du hast da auch so ein nettes Video, wo der Bandos so freiwillig in den Hänger läuft oder trabt. Und dann stehen die natürlich auch anders auf dem Hänger. Und dann ist es sicher positiv. Wenn die jetzt die ganze bisschen angespannt sind, die ja immer bei der Hängerfahrt. Aber eben, das kannst du so oder so machen. Und das gibt am Ende den Unterschied aus.
Ja, das stimmt. Das ist echt ein sehr guter Impuls. Und jetzt muss ich doch wieder so ein Aber reinwerfen. Weil du hattest ja immer wieder so schön gesagt, es ist alles so facettenreich und individuell bei diesen Trageermüdungserscheinungen. Und bei diesem Hängerfahren ist mir jetzt direkt in den Kopf gekommen, dass meine Pferde machen das gern, die machen das gut. Und ich bin ja zu dir auch schon oft gefahren. Und die Savanna hat ja auch eine Trageerschöpfung aufgrund von diesen Melanomen im Schulter- und Halsbereich. Also die sackt immer wieder ab. Und das ist für die so anstrengend, das darf man nicht unterschätzen, dieses Hängerfahren. Gerade wegen diesem permanenten Ausbalancieren. Mhm. Die war zum Teil hinterher wirklich lahm, weil sie sich so anstrengen musste, ihr Tragesystem da unter Kontrolle zu behalten im Hänger. Die können sich ja nicht hinlegen. Die müssen ja wirklich, wenn ich 4 Stunden fahre, haben die 4 Stunden eigentlich dieses Balancetraining, was du eben formuliert hast.
Genau.
Das ist schon, stimmt. Also muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, finde ich. Das Hängerfahren ist nicht, ja, wenn sie gut auf dem Hänger stehen, kann ich auch 8 Stunden fahren. Das stört die nicht. Das ist schon Training, ja. Aber
auf jeden Fall kommt eben auch immer darauf an, wie trainiert die sind tatsächlich, ne? Wie lange die das dann gut durchhalten.
Ja, stimmt.
Ja. Oder auch da jetzt, wo ich zum Kurs gefahren bin, da bin ich ja frühs hingefahren, bin 5 Stunden gefahren und da musste dieses arme Pferd von mir am Nachmittag noch eine Unterrichtseinheit gehen.
Ach.
Und das hat die super gemacht. Die ist es jetzt auch von der Kraft her ganz gut. Aber da dachte ich mir dann auch, Mensch, Chapeau, was das eigentlich für eine Leistung ist.
Finde ich auch, ist wirklich eine Leistung. Und das sind eigentlich viele Sachen, die man so formloses Training, hast du es vorhin genannt, machen kann. Das ist ein ganz gutes Wort dafür. Man kann ja im Vorfeld eigentlich auch, ne, so therapeutisch, wenn die so arg trageerschöpft sind, ist es vielleicht auch erstmal gut, da sind die ja gar nicht tragfähig, die Tragfähigkeit eigentlich erstmal wieder herzustellen durch bestimmte Massagetechniken zum Beispiel. Oder ich weiß, du arbeitest viel mit der Masterson-Methode auch, gell? Wenn ich das richtig weiß.
Ja, ab und zu, genau.
Und da gibt es ja durchaus Handgriffe, wie man überhaupt erstmal die Tragfähigkeit wiederherstellen kann, also therapeutisch ja eigentlich. Dann haben wir gerade über dieses formlose Training wunderschöne Möglichkeiten kennengelernt. Und das formgebende Training sollten wir auch noch ein paar Impulse reinbringen, oder?
Genau, auf jeden Fall. Also Physiotherapie, Massagetechniken ist sicher immer gut. Oder auch so Tellington, T-Touches, genau, um einfach wieder ein bisschen Entspannung ins System zu bringen. Genau, und zum formgebenden Training kann man ja eigentlich auch schon, bevor man jetzt vielleicht das Longieren anfängt, mit so einfachen Sachen wie zum Beispiel die Vorhand wenden, dass mal die Brustmuskulatur ein bisschen aufgedehnt wird und dass da auch schrittweise, je nachdem, wie ausgeprägt die Verspannungen sind, vorgehen.
Ja, da ist aber auch wieder wichtig, gell, dass man das wie man es macht, genau, im Kopf behält.
Eben deshalb ist es auch hier nochmal zu betonen, dass man wirklich das Geld in den Trainer investiert. Und manchmal ist das Geld besser in einen guten Trainer, der da Ahnung von hat, investiert, als am Ende in Tierarzt und Tierkliniken.
Ja,
die sicher auch wichtig sind, aber gerade bei dem Thema kann ein guter Trainer da oft Kosten verhindern.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Gerade bei diesem formgebenden Training. Deswegen finde ich es auch gar nicht, fände ich es jetzt auch gar nicht so gut, wenn wir so direkte Übungen, sage ich mal, hier preisgeben, weil genau das Problem sein wird, wenn man die Übungen nämlich dann einfach so umsetzt und das Pferd die Übung irgendwie macht.
Ja,
ist es nicht, heißt es nicht, dass die Ermüdungserscheinungen dann verbessert werden oder weniger werden oder so.
Nee, und das ist manchmal ja schwer, das kann man vielleicht auch nochmal ins Bewusstsein rufen, jetzt zum Beispiel. Viele denken ja dann, okay, ich mache halt Übergänge irgendwie rückwärtsrichten angehen und dass man allein bei diesem Rückwärtsrichten, wenn die Pferde sich über das CTÜ, über den cervicothorakalen Übergang abstützen, so viel falsch machen kann. Und oft sind das ja so kleine Unterstützungspunkte, wo du zum Beispiel auch mit der Hand ansetzen kannst, um den Pferden zu helfen, die Region zu spüren und sich einfach in einer besseren Form, zum Beispiel rückwärts oder auch vorwärts oder seitwärts zu bewegen, was man in der Theorie gar nicht erklären kann. Das sind Sachen, die muss man in der Praxis zeigen, wo man da ansetzen kann, wo man die Hand hinlegt, wo man vielleicht mit einem kleinen Massage während der Bewegung hilft, dem Pferd die Region spürbar zu machen.
Ja, das stimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, der ist gut. Ja.
Oder auch das Timing ist sehr oft genauso entscheidend. Wann gibst du einen kleinen Impuls? Mhm. Wann gibst du keinen Impuls? Also sowohl am Boden, wenn man jetzt an der Hand arbeitet oder an der Longe arbeitet, sind es ja oft diese Details, die den Unterschied ausmachen, ob es am Ende ein effektives Training ist, was dem Pferd hilft, oder ob es wieder verschleißend ist.
Mhm. Ja, ganz genau. Und last but not least, wenn man dann irgendwann so weit ist und das Ganze wieder mit in den Sattel nimmt, das würde ich gerne noch ansprechen, ist natürlich auch wieder man selber gefragt und der ganze Reitersitz, der ja auch so viel Einfluss darauf hat, wie das Pferd sich unter einem bewegen kann. Also, und manchmal spielt.
Aber das ist vielleicht noch eine nette Motivation für die korrekte Bodenarbeit. Alles, was du am Boden gelernt hast und alle Mobilität, die du da selber erreichst, die nimmst du ja auch wieder mit in den Sattel.
Stimmt. Ja, das ist wirklich gut. Und dann, ja, kann man mit einem guten Trainer an seinem Sitz arbeiten und dann. Weil das kann ja auch leicht passieren, dass man über seinen Sitz dann die wieder in die Trageschwächen reinreitet sozusagen und hat sich vorher viel Mühe gegeben. Das sollte man vielleicht auch noch so ein bisschen im Kopf behalten, meiner Meinung nach.
Ich meine, da kann man schon vielleicht noch so kleine Tipps geben. Zum Beispiel jetzt beim Reiten so ein permanent drückender Schenkel oder sogar Spuren in der Bauchmuskulatur trägt sicher nicht zur Losgelassenheit und zum korrekten Laufen bei. Das sind Sachen, die jeder für sich selber schon mal überprüfen und verbessern kann, dass das Reiterbein eigentlich immer lang herunterhängen sollte.
Genau.
Und tut es das nicht, ist ein Sporenfehl am Platz. Das muss man so ganz deutlich sagen.
Ja. Und eigentlich herunterhängen aus so einem mobilen Becken, ne? Das finde ich, kann man auch immer gut überprüfen. Man spürt ja seine Sitzbeinhöcker eigentlich im Sattel und man spürt, wie die sich bewegen. Und dann kann man sich so ein bisschen wenn man rückwärts tritt beim Fahrradfahren, Bewegung von den Sitzbeinhöckern vorstellen und kann gucken, bin ich eigentlich mobil in meinem Becken? Kann ich den Pferdebewegungen folgen? Das kann man auch sehr gut, finde ich, selbst überprüfen.
Finde ich auch. Oder auch mit Franklin-Bällen. Mhm. Muss man natürlich auch ein bisschen wissen, wie man die einsetzt. Aber das sind ja auch schöne Hilfsmittel, die du überall, die kannst du am Becken einsetzen, am Bein, an den Armen, Schultergürtel damit beeinflussen. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, dass man selber mit seinem Sitz dem Pferd mal hilft, nicht wieder in die Trageerschöpfung zu kommen.
Ja, das stimmt.
Oder in falsche Bewegungsmuster.
Ja, genau.
Und da kann man vielleicht auch noch ansprechen, was ja man zunehmend häufiger eigentlich in den letzten 20 Jahren sieht. Wir hatten damals in unserem FN, Deutsche Reiterliche Vereinigung, Reitverein, noch gelernt, das wirst du mir sicher bestätigen, Anna, das Genick ist immer der höchste Punkt. Und wenn du mit falschem Knick reitest, wurde das immer geahndet. Ich meine, da ist auch nicht alles schön gelaufen, aber das hat man damals noch beigebracht bekommen.
Das stimmt, ja.
Heute sehe ich selten, wirklich fast nie, ein Pferd, was nach den offiziellen Richtlinien eigentlich geritten werden soll, was das Genick am höchsten Punkt und die Nase vor der Senkrechten hat. Sehe ich, eigentlich kann ich sagen, nie landläufig. Das sehe ich bei den klassischen Reitern, bei denen, die alternative Reitweisen machen, da sieht man es. Aber bei den Turnierreitern, gerade auch in den niedrigeren Klassen, weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich sehe es wirklich selten.
Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Wobei ich da zu wenig Einblick habe, um zu sagen, ob das nicht mehr gelehrt wird und es dann quasi nur an der Umsetzung hapert. Weißt du, ob die Leute es...
Ja gut, aber dann kann es ja keiner umsetzen, was gelehrt wird, wenn man das so häufig sieht, wenn das so verbreitet
ist. Ja, wobei man gerade in den niederen Klassen ist man ja auch noch so auf dem Weg, sage ich mal. Gut, man kann es ja nicht von Anfang an können, aber...
Nee, aber es setzt sich ja in den höchsten Klassen fort.
Das stimmt, da hast du recht, da ist es nicht mehr.
Die besten Reiter der Welt, da zeigen die Pferde die zeigen Taktverschiebungen, die zeigen inkorrekte Bewegungsmuster. Und das wird halt nachgemacht. Und das ist eigentlich der direkte Weg in die Trageerschöpfung der Pferde. Auch wenn ich mich hier jetzt vielleicht nicht beliebt mache bei vielen, so ist mir doch wichtig, dass dieses zu tiefe, zu enge Reiten und oft auch die Dehnungshaltung. Wie oft sieht man, außer vielleicht bei Frau Gräf, die wunderschöne Dehnungshaltung und ihre Pferde meiner Meinung nach eh wunderschön reitet, für die muss ich hier mal eine Lanze brechen, aber wie oft sieht man das denn?
Ja, das stimmt eigentlich gar nicht. Und im Grunde, das ist ja im Zusammenhang auch damit, hatten wir das letztes Mal angesprochen? Nee, ich denke nicht. Mit einer korrekten Versammlung, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Wie sieht eine korrekte Versammlung aus? Eben nicht, dass im Lendenbereich schon abgekippt wird, sondern dass die Vorhand hochkommt und die Lenden- und Kreuzbeinregion eigentlich nicht abknickt. Also dass es da keine Höhenverschiebung sozusagen gibt, sondern das Abkippen weiter unten erst erfolgt, ne? Das hattest du mir, glaube ich, sogar gesagt. Ja.
Genau, dass die sozusagen, das beschreibt die Frau Dr. Sandra Rutzitzka, die hat dieses Buch geschrieben, Trageerschöpfung beim Pferd. Und die beschreibt das ganz schön und plastisch, dass eben im lumbosakralen Übergang keine Lücke entstehen soll, sondern der soll gerade bleiben, um die Kraftübertragung zu gewährleisten. Und die Pferde senken sich in Relation, weil sie sich vorne aufrichten. Ja. Und auch das sieht man wirklich selten. Korrekt versammelte Pferde, die eben keine Lücke hinten im lumbosakralen Übergang haben. Und die vorne wirklich hochkommen und sich anheben. Und das sind so Sachen, auf die jeder für sich selber achten kann, wenn er reitet. Geht mein Pferd reell oder geht es vielleicht immer hinter der Senkrechten? Wie gesagt, das ist eine große Ursache für trageerschöpfte Pferde, dass sie zu eng und zu tief geritten sind.
Ja. Sollte man zumindest bei seinem Trainer wissen, ob der das kann, finde ich. Weil selber, wenn man das noch lernen muss, ist es, finde ich, schwierig, da zu unterscheiden. Weil man muss ja erstmal ein Auge ein bisschen dafür entwickeln auch.
Das stimmt, aber du siehst ja, du brauchst ja nur mal Fotos von dir machen lassen, vom Freund oder ein kleines Video oder in den Spiegel, wenn man einen hat, gucken. Dann siehst du ja, wo die Stirn-Nasen-Linie ist, wo das Genick ist. Das kannst du ja auch einzeichnen in die Fotos. Also ich glaube, das kann schon jeder für sich selber mal überprüfen einfach und mal gucken, wo er da steht.
Ja, das stimmt. Aber ich finde das mit dem Abkippen von der Hinterhand, das ist schon schwieriger. Ich finde, da braucht man schon einen Fachmann, der da sagt, so ist korrekt, so ist
das korrekt. Stimmt.
Also,
aber eben oft ist das ja, wie die Hinterhand arbeitet, ist ja oft Folge davon, wie die Pferde im Kopf-Halsbereich und in der Vorhand arbeiten.
Stimmt, wiederum, ja, hast du recht. Dann hat man schon einen großen Baustein eigentlich, wenn man das Vordere beachtet und da auf korrekte Ausführung achtet, ne? So meinst du.
Genau, und das ist einfach mal so ein Tipp fürs Training. Das kann sich jeder bei sich ja mal angucken. Und er kann sozusagen unsere Punkte mal durchgehen. Sind Symptome bei seinem Pferd vorhanden? Wenn nein, ist eh super. Und wenn ja, dann kann er ja mal in die Überprüfung gehen und mal gucken, was vielleicht im Training nicht so optimal ist, was verbessert werden kann. Oder auch, was in der Haltung verbessert werden kann. Weil das können wir vielleicht auch noch kurz ansprechen. Es ist ja auch oft die Haltung, wo die Pferde viel zu viel stehen einfach.
Ja, genau. Das hatten wir im letzten Podcast schon gesagt, dass Trageerschöpfung bedeutet nicht immer, man ist schlecht geritten oder hat schlecht trainiert. Das ist auch ganz oft das Problem, die Pferde werden gar nicht geritten und stehen einfach nur rum.
Genau.
Und sind dann in so einem Zustand. Das ist wirklich,
genau.
Ja. Ja, Mensch, wieder wirklich umfassend.
Und eben einen Punkt vielleicht noch, Ausrüstung, das ist vielleicht auch noch was jeder für sich mal überprüfen kann oder seinen Trainer mal fragt, ob er es, wenn er da Ahnung hat, überprüft, dass die Ausrüstung vernünftig passt.
Das stimmt. Wir müssten eigentlich noch eine Folge in diese Richtung machen. Ich sehe das schon, Charlotte.
Ja, es ist ein unerschöpfliches Thema.
Absolut. Im Gegensatz zu der erschöpften Muskulatur.
Ja.
Der Pferde. Aber
ja.
Ich denke dennoch, vielleicht kannst du noch so ein bisschen noch mal zusammenfassen, worüber wir uns ausgetauscht haben.
Ja, genau, sehr gerne. Also, zusammenfassend kann man also festhalten, dass ein großer Teil der Pferde unter einer meist nicht erkannten und somit auch nicht behandelten Trageerschöpfung leiden, die Ursache vieler Verhaltensauffälligkeiten, aber auch Erkrankungen wie Husten, unspezifische Lahmheiten und so weiter sein kann. Hier liegt die Verantwortung bei den Besitzern, Rat von außen zuzulassen, sich das Problem einzugestehen und mit einer erfahrenen Trainerin oder Trainer daran zu arbeiten. Die Kombination Haltung, Fütterung, Ausrüstung und Training müssen dahingehend optimiert werden, dass die Pferde ihre pferdetypischen Verhaltensweisen ausleben können und ihren natürlichen Bedürfnissen und anatomischen Gegebenheiten entsprechend trainiert werden. Dabei ist es völlig irrelevant, welche Disziplin geritten wird. Ein Pferd bleibt ein Pferd. Egal, ob es Dressur, Springen, Western, Vielseitigkeit, freizeitmäßig oder was auch immer geritten wird. Und in jeder Disziplin gibt es das gute pferdegerechte Reiten und eben das nicht pferdegerechte, oft zu Problemen führende Reiten. Dem pferdegerechten Reiten in allen Disziplinen ist gemein, dass es sich an der Natur der Pferde orientiert. Und damit sieht sowohl der Weg als auch das Ergebnis der gesund laufenden Pferde auch in allen Disziplinen ähnlich aus. Ein in allen Bereichen pferdegerechtes Agieren hat ein bis ins hohe Alter gesundes, belastbares und freudig mitarbeitendes Pferd zur Folge. Und das erkennt man schon auf den ersten Blick. Am Exterieur, der Mimik und der gesamten Ausstrahlung des Pferdes.
Ja, herzlichen Dank, liebe Charlotte. Das war eine tolle Zusammenfassung. Wir freuen uns über eure Kommentare, wie immer. Auch gerne kritisch. Und ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, ich hoffe auch. Wir haben euch ein bisschen Lust gemacht, euch damit näher zu befassen, im Sinne eurer Pferde. Ja, und freue mich auch schon. Kommentiert gerne, lasst uns auch gerne Wünsche zu Folgen da. Wir freuen uns immer darüber. Und wenn ihr Hilfe braucht, kontaktiert gern Anna oder mich. Ihr findet uns beide übers Internet. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.